Nötigen Kriterien dafür, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Ein historischer Augenblick für Bulgarien, so die Kommission. Auf der Grundlage des positiven Berichtes sollen die Mitgliedstaaten im Juli endgültig über Bulgariens Beitritt zum Euroraum entscheiden, der dann Anfang kommenden Jahres wirksam würde. Kommissionschefin Ursula von der Leyen gratulierte auf X und erklärte, Bulgarien sei der Einführung des Euro einen Schritt näher gekommen. Das bedeute mehr Investitionen und mehr Handel mit den Partnern im Euroraum sowie mehr Stabilität und Wohlstand für die bulgarische Bevölkerung.
Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Außerdem hat das Bundeskabinett weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Sie wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Lehrkräfte an Gymnasien am meisten. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr 2023. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es. Wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Der Betrieb auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitgeteilt hat, muss der Schaden noch genau analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Laut BVG wurden die Schäden durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten zunehmend bewölkt, örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin Steglitz 24, Eiskeller 26, in Jüterbock, da regnet es schon, 21 Grad, Eberswalde 27. Morgen teils sonnig, teils wolkig bis 23 Grad. Die Zeit 14:05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik mit Matthias Käther.
Herzlich willkommen. Das war die Leocadia-Polka vom polnischen Nationalkomponisten Stanisław Moniuszko, neben Chopin der wichtigste Komponist der Polen im 19. Jahrhundert. Antoni Witt leitete die Warschauer Philharmoniker. Ich habe in dieser Sendung meine Musik schon oft über Moniuszko gesprochen, aber überraschenderweise noch nie über sein Hauptwerk, die polnische Nationaloper Halka. Und gerade die wurde in den letzten Jahren auffallend oft und gern eingespielt. Ein guter Anlass, mal auf dieses wichtige und nebenbei gesagt auch hinreißende Werk genauer einzugehen.
Czarowny ust koralowych z podrudich chaosów żrenice. Tak jedy wicher ufal, ach, co mnie sierota biedna zrobiła, co mnie sierota biedna zrobiła, aby ją rozpacz wieczna dręczyła, bym z jej zgryzał.
Der Bariton Mariusz Kwiecień mit einer Arie aus Halka, ein Werk, das, wie gesagt, in die Musikgeschichte einging als die polnische Nationaloper. Halka, das ist die Verniedlichungsform von Halina, die polnische Form von Helena ist das. Würde man im Deutschen ein musikalisches Bühnenwerk Lenchen nennen, würde man wohl eine komische Oper vermuten. Das ist hier überhaupt nicht der Fall, obwohl sich Moniuszko sehr wohl fühlt im Genre der komischen Oper. Hier ist aber plötzlich ein ganz neuer, provokanter, herber Tonfall in der polnischen Oper zu hören. Moniuszko stellt seine Halka eine große, meisterhafte Ouvertüre voran, die mehr ist als nur ein Potpourri aus den schönsten Melodien. Das Stück gibt sich bedrohlich, temperamentvoll, überschäumend, selbstbewusst, unverknüpft, ganz nebenbei geschickt wichtige Motive des Werks. Sie hat einen selbstständigen Konzertcharakter angenommen inzwischen und nimmt in Polen als Orchesterwerk eine ähnlich revolutionäre Stellung ein, wie zum Beispiel die Finlandia von Sibelius viele Jahre später in Finnland. Fabio Biondi leitet sein Ensemble Europa Galante. Die Ouvertüre zur polnischen Nationaloper Halka, hier mal auf historischen Instrumenten, klingt wirklich toll. Das war Fabio Biondi am Pult seines Ensembles Europa Galante. Wie kommt ein junger, talentierter Komponist mit einem Faibel fürs Komische dazu, die Polen mit einer ernsten Nationaloper zu beglücken? Als bürgerlicher Pole war er voller Wut auf die verknöchertere Aristokratie. Der erlebte also als junger Mann die Unruhen mit der 1830er und 40er Jahre, wo Bürgertum und Kleinadel sich gegen den polnischen Großadel erhoben. Und dieser Nationalstolz spiegelt sich eben auch in Halka wieder. Die Oper ist in drei Fassungen erhalten. Die erste stammt aus dem Revolutionsjahr 1848 und ist zweiaktig. Aus Zensurgründen konnte das nur konzertant aufgeführt werden. Und erst 1854, nachdem sich die Lage etwas entspannt hatte, gab es eine szenische Aufführung in Vilnius, die dem Komponisten viel Ruhm einbrachte. Die endgültige Version, so wie wir die heute kennen und meistens auch aufführen, das war eine glanzvolle Premiere am 1. Januar 1858, also 10 Jahre nach der ersten Fassung. Dafür legte Moniuszko dann auch viele Nummern neu ein. Im Mittelpunkt der Handlung Halka, ein einfaches Mädchen, das von einem adligen Liebhaber verstoßen wird, der sie geschwängert hat und die dann daran letztendlich auch zugrunde geht. Geschickterweise führt die Oper noch eine weitere Identifikationsfigur ein, neben Halka Jontek, ein Freund von ihr, der versucht, sich um sie zu kümmern. Und ihm werden besonders bittere, extrem herbe Töne verliehen, wie sie nicht nur in der polnischen Oper, sondern in der europäischen Oper schlechthin bisher selten zu hören waren.
tschechische Koko, friss dich mit Hochheit. Nicht, nicht, ich liebe mich, liebes Tor. Ja, ich glaube, ich hab's der große Koch. Da ist mein Bord, ist noch kein Kumpel.
Das war Wiesław Ochman, einer der bekanntesten polnischen Tenöre des 20. Jahrhunderts. Der sang hier die Arie des Jontek in Moniuszkos Oper Halka, die heute im Mittelpunkt der ersten Stunde dieser Sendung steht. Halka gehört zu den schroffsten und unversöhnlichsten Opern der europäischen 1840er Jahre. Selbst Wagner wirkt in dieser Zeit trotz Holländer und Tannhäuser sanfter und verklärter. Auch für Moniuszko selbst ist das ungewöhnlich. Schreibt später sein hinreißendes Opus Magnum, das Gespensterschloss, ein Meisterwerk der Opernliteratur. Da klingt dann alles viel gediegener und eleganter. Die Melodien sind sublimer, die Rhythmen raffinierter. Und doch hatte ich immer den Eindruck, dass die Polen die sprödere Halka mehr lieben. Besonders faszinierend ist, dass Moniuszko diesen provokanten, säurehaltigen Ton der Oper erzeugen kann, ohne ja harmonische Tricks anzuwenden. Also er ist kein Neutöner wie Wagner und klingt doch ähnlich radikal. Und er schafft das mit ganz konventionellen Mitteln der Oper, die damals zur Verfügung standen, und findet dann in diesem Rahmen doch verblüffende Lösungen. Also es gibt da diese brutalen Kontraste, die großen Tableaus, in denen peinliche Situationen lange und schmerzvoll ausgemalt werden. Es gibt ganz einfache Kniffe, wie eine nackte Stimme a cappella abzusetzen gegen lärmende Orchester, Tutti, das kommt ein bisschen von Meyerbeer, klar, aber das hat bei ihm dann doch nochmal eine neue Farbe. Und zum Beispiel das große Finale der Oper illustriert diese Tricks sehr eindrucksvoll. Hier gewinnt Halkas Schmerz eine solche Intensität und Plastizität, dass die Qualität der Musik durchaus an die Norma ranreicht. Halka singt ihre Verzweiflung heraus, während ihr Geliebter eine adlige Frau heiratet und sie ertränkt sich im Fluss, als die fröhliche Hochzeitsgesellschaft dann aus der Kirche kommt. Diese große Szene war übrigens schon in der 1848er Urfassung fast genauso zu hören wie später. 2021 hat Jan Tomasz Adamus bei der Deutschen Harmonia Mundi diese Urfassung aufgenommen. Da hören wir jetzt rein. Die Solistin ist Natalia Rubisch.
Thank you.
Daria Rubisch im Finale der Oper Halka von Stanislaw Moniuszko. Einige von Ihnen werden da stilistisch auch Ähnlichkeiten gehört haben zu Meyerbeer, besonders was den Einsatz von Soloinstrumenten angeht. Übrigens hier mit historischen Instrumenten. Es spielte die Capella Krakowiensis. Man kriegt da vielleicht ja wirklich was geboten für seine Opernkarte, auch in dieser Fassung, obwohl die erstaunlich kurz ist. 80 Minuten, wie gesagt, da kam dann später einiges noch dazu. Tatsächlich hat Moniuszkos Erfolg viel den Vorbildern zu verdanken, wie Spontini, Mercadante und eben auch Meyerbeer. Nicht zuletzt ist es auch eine der ersten durchkomponierten Opern der Polen. Vorher beherrschte, wie in Deutschland, vor allem die Dialogoper, die Spieloper, die Szene. Aber natürlich war Moniuszko ein viel zu origineller Kopf, um den Polen jetzt lediglich eine Art westeuropäisches Plagiat anzubieten. Moniuszko ist nicht der erste Opernkomponist, der polnische Plots auf die Opernbühne gebracht hat. Aber zuvor waren diese Plots eben, die in Polen spielten, immer aus westeuropäischer Sicht gezeigt worden. Cherubini hat da was gemacht, Verdi, Fintus Stanislao, Rossini gibt es auch was. Also das war eben vor allem außerhalb Polens. Und Moniuszko fügt erstmals nachdrücklich einer im Grunde noch westeuropäischen Opernsprache, das muss man sagen, die hat er ja, doch eine Menge polnisches Kolorit hinzu. Und auch wenn er sich da an Chopin orientiert hat, war ihm doch wichtig, ganz ungekünstelt wieder an die Wurzeln der polnischen Volksmusik ranzugehen, dahin zurückzugehen. Und der Beginn der Oper ist in einem zündenden Polonaise-Rhythmus komponiert und bindet damit natürlich sofort das polnische Publikum.
Niechaj żyje, 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 ni здоровье, ваше здоровье, ваше, кохай меще день,
кохай меще день и ба.
Der Beginn des ersten Aktes der Oper Halka von Moniuszko, ein Ausschnitt, war das aus der Gesamtaufnahme unter Robert Satanowski. In Osteuropa war Halka bald nach der Uraufführung ziemlich erfolgreich, da sie so viele westliche musikalische Formen geschickt verarbeitet. Sollte man denken, dass die Oper auch im Westen Europas schnell Verbreitung fand, aber das war leider nie der Fall. In Italien reichte es zur Premiere nur zu einer Amateuraufführung von Moniuszki-Fans in Mailand. Das war erst 1905. In Österreich war die Erstaufführung erst 1926. Und in Deutschland sollte es ausgerechnet kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, also vor dem Überfall auf Polen, in Hamburg und Berlin zu Aufführungsserien kommen. Rückblickend wirkt das ziemlich grotesk. Also polnischer Patriotismus während der Nazi-Herrschaft kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber man darf nicht vergessen, die Nazi-Kulturbonzen suchten nach dem Verbot jüdischer Komponisten und Librettisten verzweifelt nach Ersatzrepertoire. Damals wurden dann Stars wie Tjana Lemnitz und Marcel Wittrich in dieser Oper gefeiert. Bis heute sind Aufnahmen mit nicht-slawischen Sängerinnen und Sängern ausgesprochen selten. Allerdings hat die Idee, Moniuszko in gängigeren Opernsprachen wieder aufzuführen, um ihm mehr Weltgeltung zu verschaffen, in den letzten Jahren erstaunlicherweise wieder Aufschwung genommen. Immer öfter hört man ihn jetzt auch auf Italienisch. Und das sogar in Polen selbst, vor allem eben auf internationalen Festivals, um Publikum anzuziehen. In der folgenden Aufnahme singt die Spanierin Tina Gorina.
Verso te pen.
Tina Gorina in Stanislav Moniuszkos Oper Halka. Die Spanierin singt übrigens viel und regelmäßig in Polen. So viel, dass ich sie längere Zeit mal wirklich für eine Polin gehalten habe. Ist viel in Warschau unterwegs. Ja, dass man ihr auf Italienisch singt, sogar in Polen, hat natürlich nicht nur was mit dem internationalen Tourismus zu tun, sondern auch damit, dass man den Sängerinnen und Sängern aus dem Ausland ermöglichen will, diese Musik zu singen, ohne sich eben in die sehr schwierige polnische Sprache einarbeiten zu müssen. Das ist jetzt mit einigen Moniuszko-Opern passiert, dass sie auch auf Italienisch gesungen werden und auch auf CD so zu haben sind. Der Erfolg der Halka brachte Moniuszko die finanziellen Mittel ein, Studienreisen zu machen. Er reiste durch Europa und führte intensive Gespräche mit Smetana zum Beispiel, mit Rossini und Gounod. Und das hat seine spätere Musik auch entschieden verändert. Er hat auch von diesen Erfahrungen im Ausland profitiert. Nach wie vor entdeckenswert und von erstaunlicher Qualität ist eben auch sein Spätwerk. Er starb dann 1872 in Warschau. In Deutschland bekommen Sie selten eine Moniuszko-Oper zu sehen, zumindest auf der Bühne. Immerhin gab es konzertant so einiges an Gastspielen in der Philharmonie. Ist noch gar nicht so lange her, dass ich da was gesehen habe. Gespensterschloss war, glaube ich, erst letztes Jahr. Und es ist ja auch nicht so weit für uns Berliner und Brandenburger ins Nachbarland. Also Halka und Gespensterschloss stehen da immer wieder in allen großen Städten auf dem Programm. Zum Schluss der Stunde noch eins der schönsten und bekanntesten Stücke aus der Halka, mitgeschnitten in einer solchen Aufführung, nämlich 2019 in Poznan mit Gabriel Kmura am Pult, die Mazurka, eine Balletteinlage für das Ende des ersten Aktes. Dann folgen die Nachrichten und in der nächsten Stunde wenden wir unseren Blick dann auch nochmal nach Dänemark, beziehungsweise unser Ohr, müsste man ja genauer sagen, zumindest in der ersten halben Stunde. Bis gleich.
Thank you. Und Pfingsten gibt es doch Geschenke. Das Grunewald Open Air und Schwanensee Konzertant. Wenn sich Tschaikowskis Musikzauber entfaltet, wird der Grunewald zum Schwanenreich. Tauchen Sie ein in die Sage von der Schwanenprinzessin, die nur durch Liebe erlöst werden kann. Das Meisterwerk erklingt unter freiem Himmel, in der Kulisse von Schloss, Wasser und Grün. Und in abendlicher Stimmung. Das Orpheus-Ensemble Berlin spielt die Ballettmusik, dirigiert von Stefan Meinecke. Schwanensee, das Open-Air-Konzert, Pfingsten. Von Samstag bis Montag vor dem prächtig beleuchteten Jagdschloss Grunewald. Radio 3, wie es euch gefällt.
15 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Das langjährige Euroland Österreich muss sich dagegen auf ein Strafverfahren aus Brüssel einstellen. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Nach Ansicht der EU-Kommission weist Österreich ein übermäßiges Defizit auf. Die Neuverschuldung betrug vergangenes Jahr 4,7% des Bruttoinlandsprodukts und soll dieses Jahr leicht auf 4,5% sinken. Das liegt deutlich über der erlaubten Marke von 3%. Brüssel will deshalb ein Defizitverfahren gegen Österreich einleiten.
Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Schutzstatus für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine um ein Jahr zu verlängern, und zwar bis März 2027. Darüber entscheiden die Mitgliedstaaten. Mit dem Schutzstatus bekommen Menschen aus der Ukraine einen Aufenthaltstitel, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Sie können hier arbeiten und erhalten Sozialleistungen. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Gleichzeitig bereitet sich die EU auf ein Ende der Kampfhandlungen vor. So sollen die Mitgliedstaaten in enger Abstimmung mit den ukrainischen Behörden freiwillige Rückkehrprogramme auflegen. Diese könnten beispielsweise Übergangsfristen vorsehen, in denen die Rückkehrer noch rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und Leistungen beziehen können. Parallel dazu werden die EU-Staaten aufgefordert, gut integrierten ukrainischen Flüchtlingen, die ihren Lebensunterhalt sichern können, eine Möglichkeit zu geben, in einen langfristigen Aufenthaltsstatus zu wechseln.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt